Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode vom Brandwissen Podcast. Mein Name ist Jan Prüfer und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast, Dr. Markus Steinbrecher, begrüßen zu dürfen. Seit 10 Jahren ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Militärsoziologie am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam und seit letztem Jahr Vorsitzender des Arbeitskreises Militär- und Sozialwissenschaften. Seine Arbeiten und Studien leisten wichtige Beiträge zur Erforschung der öffentlichen Meinung bezüglich Militär- und Sicherheitspolitik. Er leitet Bevölkerungsumfragen, in denen er Meinungen und Standpunkte bezüglich Sicherheitspolitik und Militär einholt. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wollen wir dann direkt starten mit der ersten Frage. Also Sie beschäftigen sich ja viel mit Bevölkerungsumfragen, vor allem mit Militärbezug. Inwiefern helfen Ihnen diese Umfragen beim lösungsorientierten Forschen oder konkret gefragt, was ist das Ziel dieser Umfragen?
Na, wir haben mehrere Ziele. Wir machen die Befragung, wir machen eine große Bevölkerungsbefragung pro Jahr, machen wir im Auftrag des Verteidigungsministeriums. Das Verteidigungsministerium möchte einfach wissen, was denkt die Bevölkerung über Sicherheitspolitik, die Bundeswehr, die Einsätze der Bundeswehr und so weiter. Wir machen daraus einen Forschungsbericht, der geht ans Ministerium und dann wird das ministeriell ausgewertet. Möglicherweise werden Maßnahmen der Presseöffentlichkeitsarbeit daraus erstellt oder andere politische Maßnahmen. Wir hatten zum Beispiel auch Fragen drin zur Wehrpflicht, allgemeinen Dienstpflicht, zur Verteidigungsbereitschaft. Also da gibt es ein ganz, ganz großes Potpourri an politischen Sachfragen und Maßnahmen, aus denen dann das Ministerium mögliche Entscheidungen und Handlungen ableiten kann. Das ist eigentlich unser Hauptauftrag. Natürlich können wir die Daten und auch die Ergebnisse noch für andere Sachen verwenden, sobald die Studie freigegeben ist. Und dann können wir wissenschaftliche Aufsätze schreiben, Vorträge halten oder eben hier wie heute ein Interview machen zu den Inhalten und Ergebnissen.
Ja, welche Gruppen werden so ungefähr befragt? Also geht das so von allen Altersgruppen, von Jugendlichen bis, sag ich mal, Rentnern wirklich oder geschlechtergetrennt? Wie laufen diese Umfragen so ab?
Also die Bevölkerungsbefragung ist eine mehrfach gestufte Zufallsstichprobe. Das heißt, es werden alle Leute potenziell befragt, die mindestens 16 Jahre alt sind. Und dieser Zufallsmechanismus läuft auf 3 Stufen ab. Das jetzt zu erklären, ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber letztendlich führt es dazu, dass bestimmte Adressen zufällig generiert werden. Innerhalb der Adresse wird wieder jemand zufällig ausgewählt, der dann das Interview macht. Und wenn dann der Zufallsmechanismus eingehalten wird, führt das am Ende dazu, dass alle Gruppen der Bevölkerung ungefähr so in der Stichprobe vertreten sind, wie sie auch in der Grundgesamtheit der gesamten Bevölkerung vertreten sind. Also wir haben junge Leute drin, wir haben natürlich Männer und Frauen drin, wir haben Leute mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund drin, wobei man sagen muss, bei uns ist natürlich die Bedingung, dass man gut genug Deutsch kann, um die Befragung zu machen. Das heißt, Leute, die nicht besonders gut Deutsch können, die werden vermutlich eher nicht mitmachen.
Ne? Klar, ja.
Aber ansonsten sind wirklich alle Gruppen so in der Stichprobe drin, wie sie auch in der Bevölkerung vorhanden sind.
Ja, ein großes Thema aktuell ist ja Wehrdienst und Wehrpflicht. Gibt es da einen Trend zu sehen, was die Beliebtheit bzw. Unbeliebtheit des Wehrdienstes angeht?
Ja, über Trends zu reden ist ein bisschen schwierig, weil wir die Frage noch nicht lange abgefragt haben. Wir hatten, das wissen vielleicht einige nicht, also wir haben 2011 ja insgesamt den Wehrdienst ausgesetzt und danach haben wir dazu in unserer Befragung nicht mehr gefragt. Und jetzt hatten wir natürlich aufgrund der politischen Debatte dann irgendwann gesehen, ja, wir sollten wieder was dazu fragen. Deswegen über Trends reden kann ich nicht. Ich kann nur sagen, wie waren die Ergebnisse 2023, 2024? Und da sieht man, dass eine Mehrheit der Deutschen für einen Wehrdienst ist, egal ob in der klassischen Form oder als allgemeine Dienstpflicht. Wir haben beides abgefragt. Und auch in der Gruppe, die es letztendlich vor allem treffen würde, also junge Befragte zwischen 16 und 29, da sehen wir zumindest keine Ablehnung oder keine mehrheitliche Ablehnung von der Wehrpflicht. Also durch die Altersgruppen sehe ich eigentlich zumindest eine relative bis zu einer absoluten Mehrheit für irgendeine Form von Wehrpflicht.
Ich muss sagen, das hat mich persönlich tatsächlich sehr überrascht, weil es gab ja Aussagen zum Beispiel vom Verteidigungsminister Boris Pistorius oder zum Beispiel neu gewählten Bundeskanzler Friedrich Merz, wo es heißt, dass wir kriegstüchtig werden müssen. Klar, dieser Satz erstmal sehr impulsiv, muss ich sagen, und natürlich schreibt erstmal Schlagzeilen, weil man ihn vielleicht auch schnell missversteht. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass so durch so eine Aussagen zum Beispiel die Beliebtheit eher vielleicht so ein bisschen abhanden kommt, weil das vielleicht eine große Angst schürt, gerade so bei Jugendlichen. Weil man sich vielleicht denkt, kriegstüchtig, so mit der deutschen Historie, das war nie so wirklich gut. Aber wie sehen Sie das nochmal so genauso, diese Aussagen?
Na, mit der Studie, die wir da gemacht haben, können wir nicht gucken, ob diese Rhetorik oder diese Begriffe irgendwelche Effekte auf die öffentliche Meinung haben. Dafür müssten wir wesentlich häufiger befragen. Wir befragen nur einmal im Jahr. Und dann müsste man eigentlich, wenn man gucken will, ob das wirklich einen kausalen Effekt hat, mit dem Experimentaldesign rangehen, was wir nicht machen. Wir befragen wirklich alle Leute mit dem gleichen Fragebogen. Und Experimentaldesign hieße, ich teile die Gruppe der Befragten auf und einige Leute bekommen eben dieses Wort kriegstüchtig oder vielleicht noch ein bisschen Text und die anderen bekommen es nicht. Und dann würde man gucken, unterscheiden sich bestimmte Einstellungen jetzt aufgrund dieses Textes oder der Rhetorik, die da den Leuten vorgesetzt worden ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwas macht. Wenn ich natürlich jetzt über die Jahre gucke, ich meine, Pistorius benutzt das Wort, glaube ich, seit 2023, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wir sehen zumindest keine starke Abnahme bei der Verteidigungsbereitschaft oder bei dem Interesse an einer Tätigkeit bei der Bundeswehr. Wenn ich mir da die Werte angucke, Verteidigungsbereitschaft, die schwankt jetzt seit 2022 zwischen 39% und 43%, also in einem sehr engen Band bei den 16- bis 50-Jährigen. Ne? Und beim Interesse an einer Tätigkeit bei der Bundeswehr sehen wir sogar im Jahr 24 einen Anstieg, gerade in der jungen Zielgruppe, um, glaube ich, sogar fast 10 Prozentpunkte. Also insofern, man könnte jetzt argumentieren, offensichtlich führt die Rhetorik und auch die gewachsene Bedrohung, die ja objektiv so ist, nicht dazu, dass die Leute weniger bereit sind, sich bei der Bundeswehr einzubringen oder zu bewerben oder dann da Soldatin oder Soldat zu werden.
Ja, es heißt ja auch oft, dass wir uns verteidigen können müssen, damit wir uns eben nicht verteidigen müssen im Ernstfall. Was ich persönlich dann auch wiederum sagen muss, hört sich sehr sinnvoll an, da man eben nicht komplett überrascht werden will von irgendeiner Offensive oder so. Und dann steht man auf einmal da und hat eine Armee, die auf keinen Fall ja gewappnet ist, sag ich mal. Gerade nach dem Kalten Krieg am Anfang der 90er war ja zu erkennen, dass die Mehrheit der Deutschen für eine Verringerung der Ausgaben für das Militär ist. Im Jahr 2025 wurde der Verteidigungshaushalt um weitere 10 Milliarden Euro erhöht. Wie ist dieser Wandel zu erklären?
Wenn wir jetzt mal auf die Bevölkerungsbefragung gucken, dann sieht man, dass die Bevölkerung, was die Frage der Höhe der Verteidigungsausgaben angeht, sehr genau sieht offensichtlich, wie es um die Bedrohung und die Gefährdung Deutschlands steht. Wir sehen nämlich, diese Frage haben wir schon seit 40 Jahren gestellt, im Jahr 2014 und 2015, also nach dem ersten Angriff der Russen auf die Ukraine, schon einen deutlichen Zuwachs der Befürworter einer Erhöhung von Verteidigungsausgaben. Und dasselbe sehen wir nochmal 2022 mit dem zweiten Angriff der Russen auf die Ukraine, sodass wir jetzt eine 60-prozentige Mehrheit haben von Leuten in Deutschland, die trotz der gestiegenen Verteidigungsausgaben immer noch sagen, wir müssen das weiter erhöhen. Also die Leute reagieren tatsächlich auf das sicherheitspolitische Umfeld und die gewachsene Gefährdung und Bedrohung Deutschlands. Und das sieht man, wie ich, sehr, sehr deutlich an diesem Indikator. Und genau das, was du eben gesagt hast am Anfang, am Ende des Kalten Krieges, da sieht man eben auch, ganz, ganz viele Leute sehen jetzt, okay, der Kalte Krieg ist vorbei, wir sind nicht mehr gefährdet, wir brauchen nicht mehr so viel für Verteidigung auszugeben. Und dementsprechend haben die Leute sich dann für eine Absenken der Verteidigungsausgaben mehrheitlich geäußert in den 90er Jahren. Ne? Und das hat ja dann die Politik letztendlich auch so gemacht. Also wir haben ja tatsächlich diese Friedensdividende eingefahren von mehreren 100 Milliarden Euro, die wir nicht mehr für Verteidigung ausgegeben haben seitdem.
Also würden Sie sagen, dass es gerade jetzt wichtig ist, wo es Spannungen in der Ost gibt, wo in Amerika, wo man da auch nicht so richtig weiß, wo da der Trend hingeht, wo es in der Ukraine gerade Krieg gibt, dass gerade deswegen es absolut richtig ist, die Bundeswehr aufzustocken und so viel Geld rein zu investieren?
Naja, du hast ja eben das Zitat gesagt, also wir müssen stark sein, um nicht angegriffen zu werden. Und ich glaube, das sagt ganz eindeutig unsere politische Führung und diese Meinung würde ich teilen. Also wenn wir schwach sind, und de facto sind wir das im Augenblick, dann sind wir ein gefundenes Opfer. Ich sage immer, wenn die Ukraine ihre Atomwaffen nicht abgegeben hätte, dann hätten die Russen wahrscheinlich nicht getraut, dort anzugreifen. Also insofern, die Russen denken in diesen Kategorien Stärke und Schwäche. und die Amerikaner mittlerweile auch. Also insofern ist das leider sozusagen die Logik, wie es jetzt in der internationalen Politik funktioniert. Und da müssen wir uns leider jetzt anpassen. Ich würde das Geld ehrlich gesagt auch lieber für was anderes ausgeben. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich keine Wahl im Augenblick, als selber stärker zu werden. Und das wird auch von uns erwartet, das dürfen wir nicht vergessen. Anders als vielleicht vor dem Ersten oder gerade vor dem Zweiten Weltkrieg wollen unsere Nachbarn, dass Deutschland stärker wird und aufrüstet. Gerade unsere baltischen und osteuropäischen Partner, die freuen sich, dass Deutschland endlich mal die Zeichen der Zeit erkannt hat und nicht sozusagen immer auf diesen, wie soll ich sagen, laxen Kurs mit Russland setzt, den Deutschland lange Zeit hatte, nach dem Ende des Kalten Krieges, ne?
Ja, ich meine, im Endeffekt ist Deutschland ja auch das bevölkerungsreichste Land der EU und auch zumindest, wenn man mal langfristig guckt, eins der wirtschaftsstärksten Länder. Da ist wohl eine starke Armee auch einfach dazugehörig.
Ja, wenn es sich einer leisten kann, dann wir, ne? Also das sehen wir ja in unseren Nachbarländern. Frankreich hat tatsächlich massive Schuldenprobleme. Die können sich das in der Form, wie wir uns jetzt diese Extraverschuldung leisten können, eben nicht mehr leisten. Und Italien ganz genauso, weil die schon so stark überschuldet sind, ne? Also insofern, das ökonomische Potenzial dafür haben wir. Und wir sind halt ein langsamer Tanker, der jetzt seinen Kurs ändert. Und bis er dann auf dem richtigen Kurs ist, das dauert leider ein bisschen länger, ne? Aber wir sind auf dem Weg auf den richtigen Kurs.
Ja, was glauben Sie, was das ans Ausland vielleicht für Signale sendet, wenn jetzt, man muss ja jetzt nicht genau nur auf Deutschland gucken, aber die EU insgesamt vielleicht aufrüsten will? Also was denkt dann der Amerikaner oder der Russe zum Beispiel oder die Ukraine?
Na gut, was jetzt die Bevölkerung dort oder die politische Elite in diesen jeweiligen Ländern denkt, kann ich auf Basis unserer Studie natürlich nicht sagen. Wir befragen nur die Bevölkerung in Deutschland. Aber wenn man sich mal die Rhetorik der amerikanischen Regierung anguckt, dann erwarten die natürlich von Europa und natürlich insbesondere von Deutschland, dass wir mehr für unsere eigene Verteidigung tun. Und das hat übrigens nicht nur die Trump-Regierung so gemacht, das hat auch schon die Biden-Regierung so gesagt. Die war bloß nicht so radikal, was ihre Rhetorik und ihre Maßnahmen angeht. Aber letztendlich hat sich die amerikanische Position zu der Frage nicht großartig geändert. Natürlich die Russen, was die natürlich sagen werden, die werden ihre hybriden Kriegsmaßnahmen, die sie schon gegenüber Deutschland starten, darauf fokussieren und sagen, hier, ihr macht das Gleiche wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das wird den Russen natürlich helfen, ihr Narrativ, wir verteidigen uns sozusagen nur gegen den aggressiven Westen und vielleicht gegen die aggressiven Deutschen, wird das denen natürlich nur nützen. Aber ich glaube, darauf dürfen wir in der aktuellen Lage keine Rücksicht nehmen. Weil da können wir machen, was wir wollen. Dieses Narrativ würden die so oder so unabhängig von der Realität weiterverbreiten.
Okay, also es könnte theoretisch die russische Aggression oder es würde die russische Aggression auf jeden Fall weiter, sag ich mal, auch Richtung Westen auf jeden Fall jetzt nicht verringern.
Naja, man muss ja nur die Rhetorik und die Forderungen der russischen Führung sich anschauen. Also die sagen ja ganz offen, sie haben größere Ambitionen als die Ukraine. Und diese Ambitionen schließen Berlin ein und Deutschland, ne? Also insofern, ich würde das alles ernst nehmen, was die sagen und nicht annehmen, dass die irgendwie verrückt sind. Also bei der Ukraine haben wir auch alle gedacht, das werden die niemals machen. Und dann haben sie es gemacht, ja. Weil wir mit unserem westlichen oder deutschen Rationalitätsbegriff da dran gegangen sind. Aber die haben eine andere Form von Rationalität. Ja. Also insofern, natürlich können die das als Argument für ihr Narrativ verwenden, aber wir machen das ja tatsächlich nicht, weil wir Russland angreifen wollen, sondern nur, weil wir verhindern wollen, dass die uns angreifen. Also insofern ganz andere Ausrichtung, warum wir mehr Personal und mehr Ausrüstung brauchen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, ne?
Gut, also um nochmal auf die Studie zurückzukommen, was ist da jetzt genau das Ergebnis von Ihrer letzten Studie gewesen?
Das Ergebnis gibt es natürlich nicht, weil wir einen ganz langen Fragebogen haben. Also wenn ich mir angucke, im Mittel dauert diese Befragung etwa zwischen 50 und 60 Minuten. Wir fragen, wenn ich den Fragebogen in Papierform sehe, 25 Seiten bis 30 Seiten Fragen ab. Also deswegen kann ich jetzt nur ein paar Ergebnisse rauspicken. Vielleicht in Bezug auf die Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Also Verteidigungsbereitschaft. 42% sind bereit, das Land zu verteidigen in der Altersgruppe 16 bis 50. Da sehen wir aber eine große Lücke zwischen den Geschlechtern. Bei Männern sind es 60%, bei den Frauen nur 20%. Also da sehen wir, warum das so ist, können wir mit unserer Studie nicht genau sagen. Man kann Vermutungen äußern, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen. Was man auch sehen kann, grundsätzlich stehen die Deutschen hinter der Bundeswehr. Das ist da haben wir verschiedene Parameter, die wir jedes Jahr messen. Und da sieht man, die große Mehrheit der Deutschen steht hinter der Bundeswehr, vertraut der Bundeswehr, hat sehr positive Einstellungen zur Bundeswehr, bewertet die Leistungen der Bundeswehr positiv. Aber bestimmte Sachen sieht sie auch kritisch, zum Beispiel die Ausrüstung und Bewaffnung. Wir haben alle genug Medienberichte darüber gelesen, dass es da massive Probleme gegeben hat und die sind auch nicht erfunden. Das ist tatsächlich so.
Ja.
Da sieht man, dass die Leute aber auch dieses Defizit sehen und das dementsprechend negativ wahrnehmen. Und was man auch sieht, gerade wenn wir an das Verhältnis Männern-Frauen denken, dass man offensichtlich noch nicht so sieht, dass die Bundeswehr ein familienfreundlicher Arbeitgeber ist. Natürlich gibt es da auch gewisse Restriktionen, ja. Und dass Geschlechtergleichheit noch nicht perfekt realisiert worden ist im Dienstalltag. Das ist sicherlich auch so, ne? Also, aber das sieht auch die Bevölkerung. Es ist also auch sehr schön, dass bestimmte, wie soll ich sagen, Details offensichtlich auch von der Bevölkerung richtig gesehen werden. Wenn wir jetzt nochmal auf die großen Linien sehen, dann sehen wir, dass Russland deutlich als Bedrohung wahrgenommen wird, dass alle Themen oder Aspekte, die irgendwas mit Russland zu tun haben, auch als gefährlich gesehen werden. Also die Leute haben Sorge vor einem Krieg in Europa. Die Leute fühlen sich besorgt wegen globalen Wettrüsten. Aber was auch interessant ist für Deutschland, wenn ich mir die Bedrohungswahrnehmungen so anschaue, die Inflation liegt immer noch vorne, ne? Also auch. Und das Krasse ist, dass die Inflation selbst in den Jahren vorne lag als Bedrohungswahrnehmung, als wir keine Inflation hatten. Jetzt haben wir ja wenigstens eine in Anführungszeichen. Und jetzt sehen die Leute das aber genauso als Bedrohung, wie als wir keine Inflation hatten, also bei 1% oder so. Ne? Also das vielleicht mal so als ein paar Appetithäppchen aus der Studie. Wie gesagt, wir haben ein ganz großes Potpourri an Themen da abgefragt. Die Einsätze der Bundeswehr, Aufgaben für die Bundeswehr, generelle Haltung zur Außen- und Sicherheitspolitik, Haltung zur NATO, zur europäischen Verteidigungszusammenarbeit. Also da gibt es wirklich eine große Bandbreite an Themen, die wir da abdecken können. Und ich empfehle jedem, dann auf die Webseite des ZMS zu gehen. Man kann nämlich diesen Bericht zu der Studie einfach kostenlos runterladen.
Okay, und was war jetzt so wirklich überraschend für Sie bei einer Studie?
Ja, überraschend bei der Studie 24, dass viele Sachen sehr stabil sind. Also viele Befunde, die wir 23 oder 22 gesehen haben, ziehen sich eigentlich 24 durch. Also wir haben keine massiven Verschiebungen, Veränderungen, sondern die Zustimmung zu bestimmten Maßnahmen, Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die Zustimmung zu Maßnahmen der Bundesverteidigung, das bleibt alles auf einem relativ hohen Niveau. Genauso Bedrohungswahrnehmung Russland, die variiert nicht großartig. Mehr als zwei Drittel fühlen sich von Russland bedroht seit 2022 und das bleibt sehr, sehr stabil. Also es gibt kaum Veränderungen. Die Überraschung war letztendlich eher, wie stark dann die Veränderungen im Jahr 2022 waren. Nämlich, wir sind ins Feld gegangen, Befragungen durchgeführt, heißt es. Wir sind ins Feld gegangen im Mai bis Juli 2022, also nachdem der Krieg schon einige Monate im Gange war in der Ukraine. Und da haben sich so viele Sachen so stark verändert in der öffentlichen Wahrnehmung, sodass man auch sagen kann, unsere Studie ist ein schöner Beleg für eine Theorie aus der Einstellungsforschung, nämlich der rationalen Öffentlichkeit, dass die Bevölkerung offensichtlich halbwegs rational auf politische Entscheidungen, politische Ereignisse reagiert. In dem Fall halt auf den Angriff der Russen auf die Ukraine 2022. Da hat sich sozusagen ihr Blick auf Russland massiv verschlechtert. Die Bedrohung wird deutlich eher gesehen. Und die Maßnahmen, die nötig sind, um unsere Verteidigung zu stärken, haben deutlich nochmal Unterstützung gewonnen. Und das war damals in dem Ausmaß schon eine Überraschung für uns, dass das so stark sich verändert hat in einem Jahr.
Bei diesen Umfragen können ja wahrscheinlich auch Fehler dann trotzdem noch auftreten, wie zum Beispiel Verständnisfehler oder wie Repräsentationsfehler in manchen Bereichen, wenn der Computer vielleicht oder wenn Sie dann vielleicht mal zu viele, sagen wir jetzt mal Menschen mit Migrationshintergrund oder zu viele Männer oder keine Ahnung, inwiefern kann man mit neuen Tools wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz Verständnisfehler oder sowas beheben?
Das ist eine schwere Frage. KI im engeren Sinne setzen wir für die Befragung nicht ein. Verständnisfehler könnte man theoretisch vielleicht schon ein bisschen beheben. Allerdings erfordert natürlich dann die Komplexität der Themen und Fragen, die wir da behandeln, vielleicht auch mehr als künstliche Intelligenz, sondern vielleicht doch wieder menschliche Intelligenz. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Also was natürlich Repräsentationsfehler angeht, also Stichwort, wir haben eine schlechte Stichprobe gezogen oder das passt nicht ganz. Da brauchen wir keine künstliche Intelligenz. Das geht schon mit den bisherigen Instrumenten. Also man weiß ja, wie sich bestimmte Gruppen in der Grundgesamtheit verteilen. Und ich kann meine Befragung, meine Stichprobe dahin anpassen. Und das mache ich mit einer Gewichtung. Und das ist ein vollkommen standardisiertes Verfahren. Das haben wir in jeder Befragung. Also von der Stichprobentheorie muss es einfach so sein, dass nicht jede Stichprobe eine gute Stichprobe so ist. Und um diese Fehler auszugleichen, gibt es eben diese Gewichtung. Das wird auch bei jeder Wahlumfrage, Sonntagsfrage, was man ja häufig in den Medien sieht, auch gemacht. Und man darf auch nie vergessen, dass es einen Fehlerintervall gibt. Also eigentlich dürfte ich keine genauen Zahlen angeben, wenn ich das ganz ehrlich machen würde. Also ich dürfte eigentlich nur sagen, die Zustimmung zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben liegt irgendwo zwischen 56% und 64%.
Ja.
Das wäre eigentlich die Aussage, die ich machen müsste. Aber natürlich möchte man genaue Zahlen haben, deswegen nehmen wir genau die Mitte dieses Intervalls. Ja? Man muss mal das Beispiel sehen, die Positionen sind sehr eng zusammen. Also meinetwegen ein Drittel ist dafür, ein Drittel ist neutral, ein Drittel dagegen. Wenn ich dann keine genauen Werte angeben würde, sondern Intervalle, dann wüsste ich ja gar nicht, wo ist denn jetzt die relative Mehrheit? Also, ne? Aber das ist letztendlich gegen die statistische Konvention. Aber das hat sich jetzt sozusagen in der öffentlichen Präsentation von Umfrageergebnissen so durchgesetzt, dass man wirklich genaue Werte angibt, obwohl man eigentlich Intervalle angeben müsste. Und wir haben zumindest ein Methodenkapitel in unserem Forschungsbericht, wo wir darauf hinweisen und auch die Breite dieser Intervalle für bestimmte Werte aus der Stichprobe angeben, ne? Also dass man das in Relation setzen kann. Deswegen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn es um Veränderungen über die Zeit geht. Von einer wirklichen Veränderung kann ich eigentlich erst sprechen, wenn die mehr als 4 Prozentpunkte ist, weil alles andere ist möglicherweise zufällig passiert, ne?
Ja, klar. Sie haben da noch was mitgebracht, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Wollen Sie kurz den Hörern erklären, was Sie hier auf dem Tisch liegen haben?
Ja, ich habe hier den Forschungsbericht zu der Studie dabei. Anders kann man unsere Forschung schlecht darstellen, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, der Forschungsbericht ist kostenlos auf unserer Webseite zum Download bereit. Also einfach auf zms.bundeswehr.de gehen. Muss man jetzt ein bisschen suchen, weil das der Forschungsbericht zur letztjährigen Bevölkerungsbefragung ist. Mein Kollege Timo Graf hat schon den Bericht für 25 erstellt. Der ist jetzt im Ministerium. Wir hoffen, dass es im September freigegeben wird. Also wenn man die Werte für 25 gerne erfahren möchte, dann ab September mal auf die Seite des ZMSBB schauen.
Alles klar. Also jeder, der sich für das Thema interessiert, ist bei Ihnen gut aufgehoben.
Ich denke schon, ja.
Ja, vielen Dank, Herr Steinbrecher, fürs Fragen beantworten. Aktuell ist das Thema wichtiger denn je fast. Also an die Hörer, schaut gerne beim Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam vorbei. Und damit hätten wir es.
Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von Pro Wissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.